Der Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief im 3. Kapitel, ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestellt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen.
Sie haben mehr auf Ihrem Programmblatt stehen, Textblatt stehen, als ich heute auslegen kann. Also der Text, der da steht, Philipper 3, reicht bis heute Nachmittag 17 Uhr mindestens. Da das Mittagessen früher angesetzt ist, nehmen wir nur den Vers 10, nur den einen Satz. Es macht ja Sinn, dass man oft in der Bibel größere Zusammenhänge ergreift, durchdringt, versucht zu verstehen, weil nur im Zusammenhang wird die Wahrheit des Wortes Gottes klar. Aber manchmal ist es auch notwendig, dass man einzelne kleine Sätze wiederkäut. Zwar keine Kühe, aber geistig ist das eine gute Empfehlung. Die haben da an einem Grashalm mehrmals und länger Vergnügen. Wir käuen das also richtig wieder. Satz Nummer 10, Philipper 3, Vers 10. Ihn, Jesus Christus ist gemeint, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Das verwundert ein bisschen, dass Paulus in diesem Brief das zu seinem Lebensprogramm erklärt. Denn das ist einer der späten Briefe des Apostel Paulus. Im ersten Kapitel lesen wir, dass er damit rechnet, dass er möglicherweise auch hingerichtet wird, dass er das nicht überlebt, den Prozess. Er schreibt ja aus dem Gefängnis. Es ist auf jeden Fall ein später Brief des Apostels. Und Jesus kennenlernen, das ist eigentlich ein Thema, das gut dran ist, wenn man anfängt im Glauben. Menschen, die Jesus nicht kennen, können ihm nicht glauben. Also ist das sozusagen die missionarische Arbeit, Jesus bekannt zu machen. Das Evangelium hat ja nur ein Thema. Wir verkündigen ja nicht irgendwie ein Sammelsurium von Dogmen und Paragraphen und so oder irgendeine Ideologie, sondern eine Person. Das Evangelium hat einen Inhalt, das ist die Person des Jesus Christus, in dem Gott höchstpersönlich uns begegnet und seine Liebe schenkt und uns versöhnt mit Gott und unser Leben erneuern will. Also deshalb ist es absolut notwendig am Anfang, Jesus kennenzulernen, sonst kann man gar nicht Vertrauen fassen, sonst kann man gar nicht anfangen. Und wie das so bei Freundschaften ist, man lernt sich kennen und hat sich hinreichend kennengelernt, um zu erleben, dass da ein Funke überspringt und sagt, ja, wir möchten zusammenbleiben. Aber jeder weiß, dass dann eigentlich das Kennenlernen das anfängt. Also auch am Anfang des Christseins ist das selbstverständlich, dass man sagt, Jesus besser kennenlernen, das brauche ich jetzt. Denn ich möchte ihm folgen, ich möchte halt wissen, was er sagt, ich möchte mit ihm leben. Ich brauche einfach Informationen darüber, wer er ist. Auch Grund zum Vertrauen. Nun, was bedeutet aber das, dass Paulus hier am Ende seines Lebens, oder jedenfalls zum Ende seines Lebens hin, sagt, das möchte ich. Du wirst mal sagen, Paulus, kennst du ihn denn nicht schon? Du folgst ihm doch schon lange nach. Du hast doch so vielen erklärt, wer Jesus ist. Wie kannst du jetzt sagen, ich möchte ihn erkennen? Das hört sich ja so an, als ob du ihn bisher nicht gekannt hattest. Und hier wird deutlich, das, was heute ein sehr moderner Ausdruck ist, heute redet man häufig davon, dass lebenslanges Lernen nötig ist. Also die Zeiten sind vorbei, wo man einmal in die Lehre ging, dann 3 Jahre gelernt hat, was man so für einen Beruf brauchte, und dann hat man das praktiziert. Also jeder, das wissen Sie ja alle aus Ihrer eigenen Erfahrung, wer beruflich tätig ist, wenn er sich erinnert an das, was er in der Ausbildung gelernt hat oder im Studium gelernt hat, sagt er, was, da ist der Schnee von gestern. Die Zeit ist längst weitergegangen, man muss dauernd Neues lernen, viele müssen neue Berufe lernen, Berufe, die man mal angefangen hat, sind gar nicht mehr aktuell, also ist inzwischen alles drin. Man lernt lebenslang und das ist auch eigentlich ganz gesund, das hält einen frisch und flott. Also das ist ein sehr moderner Begriff, lebenslanges Lernen. Aber wenn man im Blick auf Jesus das sieht, hat das noch eine ganz andere Dimension. Und ich möchte das in 3 Punkten heute Ihnen versuchen deutlich zu machen. Das erste ist, was heißt das eigentlich, ihn erkennen? Was bedeutet erkennen? Da reden wir erstens über ganzheitliches Erkennen. Ich gebe zu, ganzheitlich ist auch so ein Modewort von heute, aber wir kommen gleich dazu. Testfrage, wir steigen ein in ein Experiment, das können Sie an sich selber jetzt machen, keine Sorge. Wir sind ja hier nicht im Stuhlkreis, man wird nicht vorgeführt, man muss sich hier nicht offenbaren, man kann in Deckung bleiben. Aber Sie können das mit sich selber jetzt ausmachen. Die Frage, die große Testfrage heißt, kennen Sie Barack Obama? Einige lachen, finden das eine alberne Frage. Natürlich, jeder kennt Barack Obama. Also man kann inzwischen, sieht ihn oft auf den Bildern, man hört ihn in den Nachrichten oder über ihn in den Nachrichten. Neulich konnte man ihn sogar singen hören, weil er bei einem Konzert, Rockkonzert im Weißen Hause gesungen hat und so. Also man kennt ihn, man kennt die ganze Welt, kennt Barack Obama. Nur kennt er mich? Vielleicht, das möchte ich ja doch nochmal. Ich meine, die bedeutenden Persönlichkeiten unter uns möchten wir doch zu Gesichte bekommen, die jetzt fröhlich sagen können, mich kennt er natürlich, wir treffen uns alle 14 Tage im Weißen Haus oder bei uns zu Hause oder so. Das ist so was. Keiner von uns kann das sagen. Der kennt mich nicht. Das heißt, es ist eine völlig einseitige Sache. Und auch wenn ich alleine meine Seite betrachte, was ich, und ich lese eigentlich viele Zeitungen und was da so kommt und hat da noch eine ganze Menge Erfahrungen, wer mehr für Moden interessiert sich mehr für seine Frau Michelle, und wer für Hunde interessiert ist, der lernt den Präsidenten Hund am Weißen Hund. Man kann also vieles kennenlernen. Nur was nützt es? Was bringt mir das? Das bringt mir überhaupt nichts. Diese Information ist reine Unterhaltung, ist nett, aber sie hat eigentlich überhaupt keine praktische Bedeutung für das, was ich von Montags bis Samstags zu leben habe und auch sonntags nicht. So, das heißt, es gibt ein Kennen, das ist wohl Kennen im Kopfe, ich weiß da was, aber es hat überhaupt keine Bedeutung für mein Leben. Leider muss man sagen, das ist durchaus wahr im Blick auf Gott, im Blick auf Jesus in unserem Land. In diesem Sinne würden viele Menschen sagen, natürlich kenne ich Jesus, habe davon gehört. Gut, wenn man dann nachfragt, merkt man, die Informationen sind sehr, sehr nebulos, die kuriosen Vorstellungen, die Originalinformationen aus dem Neuen Testament haben wenige drauf. Aber immerhin, so in diesem Sinne würden viele sagen, Jesus habe ich gehört. Es hat keinerlei Bedeutung für ihr Leben. Man kann sogar eine präzise Information haben. Und es ist doch eine völlig einseitige, weil es ist jemand, der damals und so, und was er gesagt hat und was er angeblich getan hat und was mit ihm passiert ist, liest mal im Neuen Testament. Es ist alles völlig einseitig. Ich weiß über ihn. Vielleicht hat das sogar noch ein bisschen an Bedeutung, indem ich sage, gut, was er gesagt hat, das kann ich versuchen, auf mein Leben anzuwenden. Aber es ist immer eine einseitige Sache. Barack Obama kennt mich nicht. Ich weiß etwas über ihn. Und wenn das Kennen im Blick auf Jesus von der Art ist, dass man mehr oder weniger über ihn weiß, aber erstens hat es keine Konsequenz fürs Leben und zweitens ist es nur einseitig, ist es nicht das, was die Bibel eigentlich meint. Nun ist das, wir sind ja alle Europäer und die Griechen haben uns irgendwie geprägt in unserem Denken und dass die Art und Weise, wie wir von Wissen und von Erkenntnis reden, die kommt sehr viel aus Griechenland. Das hat jetzt mit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation Griechenland nichts zu tun, sondern die haben halt sehr, die waren sehr klug und hatten Philosophen, die haben viel Grundlagen geschaffen fürs Denken in Europa. Aber es ging eben alles über den Kopf. Es ging über den Kopf. Und in der Bibel ist das ganz anders. Und das ist also drastisch anders. Das Wort, das für Erkennen in der Bibel gebraucht wird, in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, ja da, das kommt eigentlich zuerst in der Bibel vor, in einem Zusammenhang, wo keiner das vermuten würde, nämlich beim ersten Sex der ersten Menschen. Adam erkannte seine Frau Eva. Nun kann man ja sagen, aha, die Frau, das Geheimnis, wer weiß schon, was da drin ist und der hat was begriffen, aber noch nicht viel. Nein, es ist ganz schlicht die hebräische Beschreibung für das Einswerden, körperliche Vereinigung im Geschlechtsakt. Und dann wird ein Kind gezeugt. Das ist ja dramatisch. Ich sage, was hat das denn mit Erkennen zu tun? Das ist doch, findet doch alles im Kopf statt. Das hat doch nichts mit dem Bauch zu tun. Und das geht so durch die ganze Bibel. Erkennen ist nur da möglich, wo es eine, das ganze Leben nach Leib, Seele und Geist umfassende, enge Gemeinschaft gibt. Deshalb wähle ich gerne und bewusst den Ausdruck, der viel missbraucht wird heute, unser Modebegriff ist ganzheitlich. Kommt in der Esoterik vor und sagt, wenn man schon ein paar Blätter zwischen den Mund genommen hat, lebt man schon ganzheitlich und so. Also wenn man einen Teil des bruchstückhaften Lebens schon ergänzt hat durch andere Teile, kommt das vielen Leuten heute schon als ganzheitlich vor. Aber ganzheitlich heißt wirklich, es umfasst das ganze Leben. Und Erkennen findet nicht nur im Kopf statt, ist nicht nur ein gedanklicher Vorgang, wo ich Informationen sammle und dann weiß ich was, oder lese Bücher und dann weiß ich was und bestenfalls behalte ich das auch noch, sondern es ist ein Vorgang, wo der ganze Körper mit beteiligt ist, das ganze Leben mit beteiligt ist. Und wenn man das im Blick hat, Paulus war Jude und er lebte aus der Bibel, aus dem hebräischen Denken. Er kannte auch die griechische Welt, die wusste auch, wie flach die Europäer das mit dem Wissen und Erkennen verstanden. Und deshalb hat er Mühe gehabt, denen das deutlich zu machen. Das spürt man ja in seinen Briefen auch, dass er das erklären muss. Aber hier macht er das noch einmal deutlich. Er sagte, das ist mein Programm. Ich möchte Jesus erkennen. Und wenn man diesen umfassenden Begriff von Erkennen verstanden hat, dann ist das auch gar kein Geheimnis, warum Paulus das sagt, jetzt, nachdem ich Jahre, vielleicht Jahrzehnte mit Jesus gelebt habe, an ihn geglaubt habe, Erfahrung mit ihm gesammelt habe, Erkenntnis über ihn gewonnen habe, auch diese Erkenntnis anderen mitgeteilt habe, ist mein Programm, ich will Jesus erkennen. Denn das Leben ist ja abenteuerlich aktuell neu. Und da gibt es überhaupt gar keine Chance, dass da Routine aufkommt. Je älter man wird, umso überraschter wird man, was man alles nicht kennt. Und das Letzte, was im Leben auf uns zukommt, ist das Sterben. Und das hat niemand ausprobiert. Das kannst du gar nicht testen. sondern das ist so neu, dass es den meisten Angst macht und sie am liebsten gar nicht daran denken, dass es kommt. Die denken immer, bisher sind immer andere gestorben. Trifft mich nicht. Ne? Ja, ist ja so, funktioniert der Mensch da. Lebst ein ganzes langes Leben lang und sterben dauernd Menschen, waren aber immer andere. So, wird auch so weitergehen. Ging ja bisher so, war auch so weiter. Man lernt ja aus Erfahrung, ist aber leider ein Trugschluss. Erwischt einen, ist total verstört, wenn man selbst dran ist. Und sieht plötzlich eine Situation vor sich, die ist völlig neu. Und das ist ja nicht nur in dem Augenblick, wo man anfängt, die letzten Schnaufer zu tun oder tun zu müssen, sondern das ist ja im Alter auch sowieso. Man gewöhnt sich im Leben dran, dass man langsam mehr lernt und dass man stärker wird und dass man selbstständiger wird und denkt, ja, das geht so weiter. Und dann sagt man, hoppla, kräftemäßig geht es ja abwärts. Das Tempo ist ein bisschen verringert, brauchst ein bisschen mehr Zeit, die Treppen rauf. Ein Bein, drei Beine, vier Beine, damit man vorwärts kommt und so. Das sind ja alles erschreckend neue Erfahrungen. Ne? Und dass diese zunehmende Hilflosigkeit, die im Alter über einen kommt, ist ein Abenteuer, mit dem wir überhaupt nicht rechnen, gar nicht fertig werden, das wir nie gekannt haben. Denn an die Zeit, als wir wie Babys kaum was konnten, erinnern wir uns so schlecht. Und plötzlich steht das einem vor einem. Und das heißt, das Leben wird neu. Außerdem ist an jedem Tag. Kein Mensch weiß, was morgen kommt. Man denkt immer, man hätte geplant. Und wir hatten ja die letzte Woche schon und wir haben auch die nächste Woche. Es heißt ja auch wieder Montag. Aber keiner von uns weiß, was der Montagmorgen bringt. Das heißt, die Lebenssituationen sind total neu. Es gibt keine Wiederholungen im Leben. Und jetzt Jesus erkennen heißt, ich möchte erfahren, ich möchte wissen, wer Jesus in dieser total neuen Lebenssituation ist. Und dann kommt dazu, dass auch Jesus immer eine Überraschung für eine Überraschung gut ist. Er kommt ja von vorne, er geht ja mit uns, er ist heute da, jedenfalls ist er nicht ein alter Hut, den wir heute aufbessern. Wir verehren nicht einen verstorbenen Religionsstifter. Wenn wir begriffen haben, dass er heute gegenwärtig ist und wir heute mit ihm leben, haben wir schon die Hälfte der Wahrheit begriffen. Das Eigentliche aber ist, er kommt von vorn. Denn er ist der Auferstandene, der die Zukunft ist und er wird das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen und lebendige Christen leben von dieser Sehnsucht, Herr, komm bald. Und wir gehen auf ihn zu. Und deshalb haben wir überhaupt gar keine Sorge, dass die Sache altmodisch werden könnte. Routine kommt auch nicht auf, weil es gibt keine Routine. Es ist alles neu. Natürlich hofft man, dass man aus Erfahrung lernen kann, aber das Wenigste lernt man aus Erfahrung. Das meiste, was man in der Vergangenheit gemacht hat, taucht für morgen nicht. Ist auch eine interessante neue Erfahrung. In unserer Generation gibt es ja zum ersten Mal das, dass Lehrer von ihren Schülern lernen müssen, weil sie sonst nicht kapieren. Also das ist ja nur in dem Bereich von diesem elektronischen Zeug. Da soll es tatsächlich IT-Lehrer geben, die ihren Schülern eine Stunde Lehrstoff voraus sind und wenn sie nicht weiter können, fragen sie einen 14-jährigen Jungen, dass er ihnen das mal erklärt, wie das funktioniert. Und da sitzen ja, wenn ich so sehe, manche grauen Häupter hier und die wissen ganz genau, dass sie da mit diesen komischen Mattscheiben und den kleinen Apparaten da nichts anfangen können. Fragen Sie Ihren 10-jährigen Enkel, der erklärt Ihnen alles. Als ich 70 wurde, schenkte man mir ein iPhone. Das ist auch so ein Ding. Ne? Und ich habe einen Enkel, der war dann 15. Und der fieberte die ganze Geburtstagsfeier über, dass das endlich hier zu Ende war, dieses ganze Gelaber, damit er dem Opa endlich erklären konnte, wie das iPhone funktionierte. Und dann ging der da ran und da so schnell wie dessen Daumen gingen, konnte ich gar nicht denken. Ne? Inzwischen bin ich auch leicht abhängig von sowas. Das ist schon gut, schon interessant. Aber das ist auch interessant, das gab es früher nämlich nicht. Früher hat man immer gedacht, wer ein Leben gelebt hat, hat Weisheit gesammelt und weiß immer mehr als die nachfolgende Generation. Mit diesem ganzen elektronischen Zeug ist etwas passiert, dass plötzlich eine jüngere Generation viel mehr weiß als die Älteren. Es gibt ja Leute, die sind über 50 und so, die trauen sich gar nicht mehr an so einen Computer ran und sagen, lohnt sich für den Rest des Lebens gar nicht mehr. Aber muss ja nicht sein. Man lernt dazu. Gut, also das ist normal. Gut, man muss sagen, dadurch, dass man so viele Knöpfe bedienen kann, weiß man auch nicht, wie man eine Ehe führt, weiß man auch nicht, wie man mit Krankheit fertig wird. Und so. Ich meine, Weisheit ist das nicht. Insofern ist das noch nicht das, ist das noch nicht die ganze, das ganze Gedicht. Aber wir leben in einer Zeit, in der das, wir auch begreifen müssen, das, was man durch Erfahrung gelernt hat, zählt möglicherweise morgen nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, was mit dir passiert, wenn du plötzlich die Krebsdiagnose kriegst. Das hat man sich theoretisch, hat man sich vorher vorgestellt vielleicht, hat man bei anderen gehört und dann erwischt dich selber. Und dann guckst du in den Spiegel und denkst, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so von den Beinen haut. Dachte, ich würde damit anders fertig werden, falls es denn mal kommt. Und können ja auch andere Sachen sein. Also Leben ist so voller Überraschungen. Leben ist neu, Lebenssituationen sind abenteuerlich neu, das meiste konnten wir nicht ausprobieren. Jesus kommt von vorne, das heißt, es kann nicht langweilig werden im Christ. Nur wer Christ sein versteht als das Ableben irgendwelcher, also das Runterleben irgendwelcher Traditionen, die man sich mal eingeübt hat. Das ist immer schrecklich, ich bin ja Jugendpfarrer gewesen. Und habe natürlich das Wunder erlebt, dass viele, viele junge Leute zum Glauben gekommen sind. Und so, wenn man so 14, 15 ist und ein Feuer für Jesus und so, nun bin ich alt genug geworden, um Leute zu treffen, die vor 40 Jahren 14 waren. Und wenn man dann sieht, dass die von ihrer früheren feurigen Glauben reden wie von einer Konservendose, oder als wären sie im Museum, wo sie so ein altes, angestaubtes Erinnerungsstück betrachten würden, dann könnte man heulen. Nicht? Das heißt also, wer immer noch von seiner Bekehrung schwärmt, die er mit 15 gehabt hat, ist ja schön, kann ich auch erzählen, wie das bei mir war mit 14. Aber davon lebt man ja auf die Dauer nicht, wenn man 50 und wenn man 60 und wenn man 70 wird. So. Jesus, und das war beim Paulus drin, der steht leicht wippend auf den Zehenspitzen, sieht man, und ist nach vorne unterwegs. In dem nachfolgenden Text kommt das, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Der ist nicht zufrieden mit dem, was er schon in der Tasche hat, nicht als ob ich schon ergriffen habe, sagt er dann. Ich bin unterwegs nach vorne. Es ist derartig spannend, das Neue kommt. Das Neue kommt. Ich will Jesus kennenlernen. Und das Ziel ist mal einmal, weil die Lebenssituationen so unterschiedlich sind, bleibt spannend, aber es ist doch auch vom Ziel her gelebt. Wir werden ihn sehen, wie er ist, heißt es da. Denn offen gesagt, das ist doch nach wie vor eine Schwierigkeit. Wir sagen uns im Kopf, ich sage mir das immer wieder, alles was sichtbar ist, das ist vergänglich und stirbt. Und Gott kannst du nicht sehen. Weil er ist nicht gefangen in die Sterblichkeit. Das wäre ja der Preis. Sichtbarkeit ist sterblich. Er ist der Herr über den Tod. Das ist mir gedanklich völlig klar. Trotzdem bin ich in dieser Welt der Tische und Bänke so ein Typ wie alle. Lass mich wahnsinnig beeindrucken von dem, was ich sehe. Das ist wirklich, was ich nicht sehe, vermute ich, das gibt es gar nicht. Und dieses Missverständnis und diese Spannung ist die Quelle der Zweifel. Dass ich dann sage, dass man dann in der Gefahr steht, kräftig sonntags zu bekennen und werktags wie ein Atheist zu leben, als gäbe es Gott nicht. Sich in bestimmten Situationen zu verhalten, was man nie tun würde, wenn man wirklich damit rechnet, dass Gott einem zuschaut. Dass man das aber kalt wegstecken kann offensichtlich und dass man Dinge tut, die man schon nicht tun würde, wenn Menschen einem zuschauen. Und man kriegt es glatt hin, obwohl man sagt, Jesus ist immer da und ich lebe mit ihm. Aber man verhält sich, als gäbe es ihn gar nicht. Diese schreckliche Möglichkeit, atheistisch zu leben und ganz fromm zu sein. So, und wenn ich doch weiß, ich weiß doch, ich gehe auf ihn zu. Und dann wird es passieren, was ich jetzt noch ersehne, was ich jetzt noch nicht habe. Ich bin so dankbar für alle handfesten Erfahrungen, Stärkung meines Vertrauens. Aber ich sehne mich danach, dass meine Sinne verwandelt werden und ich ihn, so wie es die Heilige Schrift sagt, erkenne, wie ich jetzt von ihm erkannt bin. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und dann wird kein Millimeter Spalt mehr Platz sein für Zweifel. So, das ist das Ziel. Ihn erkennen. Satt werden an seinem Bilde, wenn ich erwache. Und dahin ist Paulus unterwegs. Und deshalb ist er selbst als alter Christ, also im Glauben alt geworden, erfahren geworden, nicht jemand, der sagt, haben wir früher immer schon so gemacht, war früher aber alles ganz besser in den guten alten Zeiten, als das Leben noch so solide war, sondern er guckt nach vorne und sagt, ich bin angespannt wie ein Flitzebogen nach vorne, ich möchte Jesus erkennen. Jeden Tag wirklich eine neue Überraschung, eine neue Seite, von der ich Jesus kennenlerne in neuen Lebenssituationen. Das ist ganzheitliches Erkennen. Und ich will das auch entfalten, so wie Paulus das entfaltet, was das denn inhaltlich bedeutet. Und dann bitte ich Sie, für sich selber zu beantworten, ist das wirklich mein Programm? Gut, ich sage mal, ihr Jüngeren, das ist nicht euer Problem, ihr seid einfach biologisch, seid ihr noch so wie die Flitzebogen, ihr seid noch unterwegs, ihr denkt immer noch, ist alles sowieso, das Wichtigste ist noch vor uns und das werden wir noch hinkriegen. Aber wir Älteren, wir sind angefochten von der Tatsache, dass die körperliche, geistige Müdigkeit, die unserem Leben rein so vom Äußerlichen auch dann anhaftet, dass das wie eine Infektion in unser geistliches Leben hineinkommt. Und wir denken auch im Glauben, wird langsam so schlapper und man dämmert so vor sich hin. Ne? Und man träumt mehr von vorgestern, als dass man nach vorne schaut. Und das ist tödlich. Das ist absolut tödlich. Eigentlich müssten die Alten in den Gemeinden müssen die sein, die mit der größten Spannkraft nach vorne wollen, weil die haben den höchsten Spannungsgrad erreicht, weil der Weg bis zum Ziel, wir werden ihn sehen, wie er ist, am kürzesten ist. Wir sind am dichtesten dran. Unsere Neugier ist am größten. Wir haben es schon auf der Zunge. Die anderen müssen ja noch warten, die müssen ja noch sich ablackern, bis sie da hinkommen. Aber da müsste eine Dynamik sein. Stattdessen findest du aber auch unter Christen die übliche Müdigkeit und Bitterkeit und Abgeschlafftheit und sagen, haben wir alles früher, wie es früher war. Früher ist kein Thema, es ist höchstens ein Thema der Dankbarkeit, die uns zusätzlich noch nach vorne treibt. Aber die Spannkraft des Lebens ist die Hoffnung auf den kommenden Herrn. Ich möchte Jesus erkennen, sagt. So, und dann entfaltet Paulus das und sagt, es sind eigentlich zwei Dinge. Man muss ja nicht aufhören. Dann habt ihr noch zwei Paar. 10.54 Uhr ist es. Bis wann geht's? Ist hier irgendeine Klappe? Versinkt man hier irgendwie? Man ist nie so ganz sicher, ob da nicht irgendein Sitzender gefährlich haben, so Knöpfe und plötzlich wird da gedrückt und dann, wenn ich weg bin, dann sagen, war er's. Ne? Also gut, er sagt, was heißt das jetzt, ihn erkennen? Nehmen Sie in Vers 10. Also ich wünsche mir sehr, dass Sie diesen Vers so verinnerlichen, dass Sie ihn auswendig buchstabieren können, innerlich und leben können. Darauf kommt es ja dann an. Ich möchte ihn erkennen. Und jetzt heißt es, ist interessant, die griechische Sprache hat die Verwendung des Wörtchens und, das ist im Griechischen einfach ein Kai, heißt das. Kai, wie der Jungenname Kai, heißt und. Und das ist ja so aufeinanderreihend, addierend, ne? Das und das und das dazu. Aber manchmal heißt dieses Wörtchen und so viel wie bei uns im Deutschen, das heißt. Ein entfaltendes, das heißt. Ich möchte ihn erkennen und jetzt heißt es eigentlich und. Was heißt das ihn erkennen? Nämlich, erstens die Kraft seiner Auferstehung heißt es da. Die Kraft seiner Auferstehung. Und da bin ich nach der ganzheitlichen Erkenntnis, das war das Erste, jetzt beim zweiten Teil, das ist die Sprengkraft der Auferstehung. Jesus kennenlernen heißt, er ist der Auferstandene. Und richtig fing das an, als er das Grab sprengte. Und da war die Ruhe vorbei. Die römischen Soldaten erlitten einen Schock und mussten dann ärztlich behandelt werden. Wissen wir nicht, wahrscheinlich, aber sie waren wie tot, ich meine, wie der Blitz getroffen. Es war auch keine besonders erhebende religiöse Erfahrung. Ne? Die haben auch nicht gesagt, wie schön war das, als wir erlebt haben, dass Gott Jesus auferweckt hat. Da möchte man doch dabei gewesen sein. Fanden die römischen Soldaten überhaupt nicht. Hat sie wie der Blitz getroffen, waren sie platt. Lagen da wie tot rum im Gelände. Das ist Sprengkraft. Wissen Sie, Friedhöfe sind ja so die schönsten Orte. da ist ja ist auch nicht so einfach, nicht so einfach wie ein Friedhof zu verwalten, weil da ist die bleiben in Reihe und Glied und so liegen da alle ordentlich. Und deshalb finde ich das immer so makaber, dass Kirchen sich spezialisiert haben auf Friedhofsverwaltung, weil das kannst du. Friedhöfe verwalten, die machen doch kein Beschwer. Die bleiben alle, kannst du deine Blumen drauf pflanzen und kannst dann den Weg haken, damit das alles schön aussieht. Und, aber bei der Auferstehung ist immer durcheinander. Ist einfach durcheinander. Und deshalb am Schluss wird das auch wieder sein. Fliegt das alles durcheinander. Wird den Deutschen sehr schwer fallen, weil die lieben ja die Ordnung. Bei der Auferstehung fliegt das alles durcheinander. Und die Auferstehung, ich möchte die Kraft der Auferstehung erkennen, sagt er. Das heißt, ich möchte das, und er hat das so, fing es ja beim Paulus wirklich an. Dem ging ja das Licht aus, alles brach zusammen, als er da vor Damaskus dem Auferstandenen begegnete, da ging dem Paulus das Licht aus. Er stürzte vom hohen Ross und war blind. Andere mussten ihn führen, das Ganze ist ihm derartig auf den Magen geschlagen, dass er 3 Tage nicht essen und trinken konnte. Da sitzt er da in so einer Hütte, bis so ein zittriger, ängstlicher Christ kommt und auf Weisung von Jesus ihm die Hände auflegt. Das heißt, der hat ja erlebt, was die Kraft der Auferstehung ist, dass da wirklich die Brocken, das ganze Gebäude, das wo Paulus so absolut sicher war, er hatte beim besten Professor in Jerusalem studiert und er hatte ein ganz klares System in seinem Leben und er war so entschlossen, das zu leben, dass er selbst in der Konsequenz die Christen zu töten, zu vernichten unterwegs war. Das heißt, das war alles sehr stabil bei ihm. Und die Grunderfahrung, die er gemacht hat, war, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen, den es ja eigentlich gar nicht geben durfte, den ganzen Laden sprengte. Nichts mehr stimmte. Er wusste nichts mehr über sich selber, er wusste nichts mehr über Gott, er wusste nichts mehr, wie das Leben gehen sollte, bis er die Hände aufgelegt bekommt und der Hananias ihm hör ihn betet und ihm zuspricht und dann der Heilige Geist ihn erfüllt und er kapiert, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er ist der Messias, er ist auferstanden, ihm gehört mein Leben. Und dann frühstückt er, heißt es da, und er frühstückte. Hat er Hunger gehabt, er braucht Rührei mit Speck oder was, weiß ich, was da gab. Die Juden aßen keinen Speck, also muss was anderes gewesen sein. Das war die Grunderfahrung. Und dann ging der weiter. Und wenn man das Leben des Paulus, soweit wir es kennen, verfolgen, wurden da immer Grenzen gesprengt. Er konnte nicht, er ging erst in die Stille, nach Hause wieder nach Tarsus, dann hat er Barnabas ihn zurückgeholt, nach Antiochien in diese Metropole, drittgrößte Stadt der damaligen Welt. Und dann wird er ausgesandt und dann sprengt er Grenzen in einer Weise, dass unsere Generation, die mit Flugzeugen unterwegs ist und die mit E-Mails handelt und die global vernetzt ist, das ist unglaublich, was wir heute können. Das hatten die alles gar nicht. Fußgänger, ohne Telefon, ohne Auto und so. Er sprengt Grenzen und hat Perspektiven, die sind unglaublich global. Das heißt, getrieben von der Sprengkraft der Auferstehung. Die möchte ich erkennen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir das wirklich wollen. Denn wir lieben die Friedhofsruhe. Dieses beschauliche, still über kontrollierbare, vorhersehbare, erholsame, beruhigende. Das Leben ist hektisch genug, Religion soll beruhigen. Dabei ist doch, wenn Jesus Wirkung, es hat das in zweierlei Hinsicht immer Sprengkraft. Es sprengt die Verkrustungen unseres persönlichen Lebens auf. Man gewöhnt sich ja an allem, auch am Dativ, ne? Und so, der Mensch ist wirklich ein Gewohnheitstier und man liebt seine Gewohnheiten und da ist man irgendwie vertraut und dann kommt Jesus und sagt, du, Heiligung ist was anderes. Ich möchte, dass du heilig bist. Ich möchte, dass dein Leben mir ähnlicher wird. Ich möchte, dass du verändert wirst, zur Feindesliebe hin, zur Barmherzigkeit hin, zur Reinheit hin, zur Ehrlichkeit hin, zum Hunger nach Gerechtigkeit hin. Ich möchte, dass du verändert wirst. Nein, nein, ist noch nicht genug. Du siehst noch nicht so aus, wie ich dich haben möchte. Dann sag mal, eine Güte. Also, muss das denn sein? Das ist ja richtig Stress. Nein, sagt Jesus, guck mal, du gehörst zur Königsherrschaft der Himmel. Du hast ein Bürgerrecht in Gottes Reich. Und wir sind eng miteinander verbunden. Und das muss jetzt durchdringen in deinem Leben. Und das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Der natürliche Trend des Menschen ist ja nicht, dass er besser wird und weiser wird und gütiger wird, sondern dass er bitter wird und härter wird und selbstgerechter wird. Je älter wir werden, desto selbstgerechter werden wir, wenn wir den natürlichen Gang der Dinge laufen lassen. Wir meinen im Moment die Weisheit mit Schaumlöffeln gefressen und wir wüssten, wie es wäre. Und die heute würden das alles falsch machen. Reine Selbstgerechtigkeit. Gift und Bitterkeit kommt raus und sagen, wo die anderen das so machen. Und, oder so viel Undankbarkeit, was haben wir alles in unserem Leben in das investiert. Und das hat man jetzt davon. Also bei alten Leuten, wenn man dem natürlichen Lauf der Dinge Raum lässt, kommt nichts anderes als Bitterkeit und Selbstgerechtigkeit dabei raus. Und um das zu überwinden, braucht es die Sprengkraft der Auferstehung. Die natürliche Entwicklung des Menschen führt nicht dazu, dass wir heiliger werden und so werden, wie Jesus sich uns vorgestellt hat. Sondern das ist die Sprengkraft der Auferstehung, die immer wieder die Gräber, die wir gepflegt haben, aufsprengt und Tote auferstehen lässt und uns Beine macht und uns bewegt. Dass sich etwas verändert. Und Paulus will das. Und ich entnehme dem, dass es einen Entschluss braucht, nicht nur am Anfang, wenn man sich mal bekehrt, sondern dass das auch im Laufe des Lebens ein Beschluss war. Herr, ich möchte dich neu erkennen. Ja, ich will das zulassen. Ich brauche das. Die Kraft deiner Auferstehung. Auch wenn menschlich gesehen ich langsam die Tendenz zur Friedhofsruhe entwickle. So, das ist das. Und dann gibt es da noch ein anderes Element. Das ist, was auf die ganze Gemeinde bezogen ist, dass die Sprengkraft der Auferstehung führte ja dazu, dass die in die Welt mussten. Ja, sind sie ja nicht freiwillig gegangen. Wir stellen sich auch mal vor, dass das so gewesen wäre, als wenn die erste Gemeinde nach Pfingsten erstmal so eine Missionskonferenz gemacht hat und gesagt, der Herr hat gesagt, geht hin in alle Welt, wie machen wir das denn jetzt? Haben sie nicht gemacht, haben gar nicht daran gedacht. Die hatten so viel mit sich selbst zu tun, gab auch so viele bei der großen Gemeinde, so viele Fragen. Wie hat Jesus das gemacht? Kapitel 8 kann man lesen, Apostelgeschichte nach der Steinigung des Stephanus, dass der Paulus und andere dann eine große Verfolgung anzettelte und die meisten der Gemeinde in Jerusalem vertrieben wurden. Die mussten Haus und Hof verlassen, Eigentum zurücklassen und wurden vertrieben. Hätten wir sagen können, um Himmels Willen, das haben wir jetzt, jetzt folgen wir Jesus nach und jetzt ist das. Nein, dann heißt es aber, und die vertrieben wurden, gingen hin und evangelisierten. Predigten, das steht wörtlich da, predigten das Evangelium von Jesus. Das heißt, die Weltmission ging zwangsweise los, unfreiwillig, durch Vertreibung der ersten Gemeinde. Das haben wir in Deutschland ja auch erlebt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat seine geistlichen Erweckungen erlebt in der dunkelsten Zeit des Ende des 19. Jahrhunderts, der industriellen Aufbruchszeit, wo alles so dreckig war, weil wie mein Großvater und meine Großmutter Scharen von Ostpreußen wegen der Armut Ostpreußen verließen und im Ruhrgebiet ihr Auskommen suchten, um ihre Kinder ernähren zu können. Die kamen aber aus den Gebetsvereinen, lutherischen Gebetsvereinen, Erweckungsbewegung, pietistischen Gemeinschaften und trugen ihre Bibel mit und die Leidenschaft für Jesus und dann kam Erweckung im Ruhrgebiet zustande. Durch die Flüchtlinge, die alle nicht gerne dahin gezogen sind, sondern also weil sie nichts mehr zu essen hatten. Armutsmigration, wie das immer so ist, wie auch heute. Und heute erleben wir das auch. Scharen von Afrikanern kommen nach Europa. Ich sehe hier keine schwarzen Gesichter. Scharen von Afrikanern kommen nach Europa. Wir haben in Kassel einen Freund, der promoviert französische Literatur des 19. Jahrhunderts an der Kasseler Universität und kommt aus Kamerun. Und seine Frau ist Ärztin in einem Kasseler Krankenhaus. Und ihre Gemeinde in Yaoundé hat sie vor Jahren ausgesandt als Missionare für Deutschland. Und so sind Hunderte in den städtischen Ballungsgebieten, ja auch hier um Karlsruhe rum und Frankfurt, Hunderte und Aberhunderte von internationalen Gemeinden asiatischer Prägung, afrikanischer Prägung, lateinamerikanisch, die brennen für Jesus. Meist haben sie einen Stil von Gottesdienst, der ein bisschen anstrengend ist für so einen geruhsamen Deutschen. Nicht? Und deshalb funktioniert das alles nicht so. Es riecht auch ein bisschen merkwürdig. Sie kochen dann immer, sie feiern den ganzen Tag und dann ist also alles ein bisschen lästig. Zum Schluss enden sie alle irgendwo, indem sie sich eine Hütte mieten oder kaufen im Gewerbegebiet, damit sie da ungestört sonntags ihre Gottesdienste feiern können, weil sie in christlichen Locations nicht mehr gelitten sind. Ich sage Ihnen, die sind alle nicht freiwillig hier. Zur Armutsmigration aus verschiedenen Teilen der Welt. Und in Deutschland sagen sie, ob wir die wollen und so. Gott hat sie uns gesagt, die kommen aus den Teilen, wo die Gemeinde Jesu boomt, wo es Aufbruch gibt, wo es brennt. Sie gehen im Gehorsam, weil der Herr sie gesandt hat. Es ist nie einfach, aus einer eigenen Kultur in eine fremde Kultur zu gehen. Für 14 Tage Urlaub zu machen, irgendwo in einem Holiday Resort, wo man sich ganz auf europäische Mägen eingestellt hat, das ist kein Kunststück, aber wenn Sie mal wirklich ein Jahr lang in einer anderen Kultur leben, merken Sie, wie anstrengend das ist, wie schwer das ist, wie viel man von dem, was man liebt, einfach aufgeben muss, dass man denkt, das halte ich im Kopf nicht aus. Das heißt Gräber springen. Nicht der natürliche Trend, ich meine, der natürliche Trend treibt auch in die Welt weiter, die Habgier. Nicht wahr? Da ist keine Schwierigkeit. Bei den großen Firmen werden die Top-Leute, Männer und Frauen, werden von heute auf gleich versetzt nach Singapur, nach China oder nach Brasilien, weil dort die Projekte laufen, mit denen man die Millionen und Milliarden verdient und selber auch einen riesen Cash machen kann. Da wird niemand gefragt, ob das gerade familiär passt und so, das geht einfach, geht ab die Post. So. Das heißt, wenn es um Habgier geht, um Reichwerden, um Gelten, um Karriere machen, da sind wir unglaublich flexibel. Sonst haben wir so eher die Tendenz, Häuslebau, zu Hause bleiben, so überschaubar, ruhig, bleibe im Land und näherlich redlich. Ist ja auch eine Tugend. Aber Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung. Und so hat er ihn, der Geist Gottes und in der Kraft der Auferstehung, ihn getrieben, Grenzen, neue Grenzen zu überschreiten, bis dahin, dass er in der Haft in Rom endete und wahrscheinlich dort hingerichtet wurde. Das heißt, Kraft der Auferstehung kennenlernen heißt, dass Gemeinden sagen, ja, wir wollen, dass unsere Grenzen überschritten werden. Ich meine, Sie haben ja allen Grund, hier dankbar zu sein, zufrieden zu sein. Wo gibt es schon Gemeinden, die in dieser Größenordnung mit solchen Gottesdiensten, da kann man ja weit gehen, um das zu suchen. Seien Sie Gott dreimal am Tag dankbar oder 10-mal am Tag? Das ist ein riesiges Geschenk, aber werden Sie nicht selbstgefällig. Das Kapital, das er Ihnen gegeben hat, ist das Potenzial, um weltweit zu wirken. Ich glaube, dass Sie einen weltweiten Horizont haben, soweit ich das mitkriege, gibt es die Perspektiven. Aber hier sind junge Leute, hier sind alte Leute, ihr brennt hier dieses Feuer. Dass eine Welt verloren geht, die Jesus Christus nicht kennt. Und dass wir Jesus kennen, um mit ihm das Evangelium in die Herzen, zu den Herzen der Menschen zu tragen, die ihn nicht kennen. Und da ist es nicht ganz selbstverständlich, dass Christen wirklich sagen, ja, ich möchte ihn erkennen. Das heißt, die Kraft seiner Auferstehung, andere Sachen, um Himmels Willen, treib's nicht so wild. Treib's nicht so wild. Es könnte ungemütlich werden. Es wird ungemütlich. Aber am Kreuz war es ungemütlich, am Ostermorgen war es ungemütlich, es war eigentlich immer ungemütlich. Und viel Stress, fröhlicher Stress. Und Paulus sagt, nun habe ich aber lang genug gehabt, jetzt kommt aber Pensionierung. Nein, er sagt, Herr, dich erkennen, die Kraft deiner Auferstehung. Und es kommt noch dicker, der dritte Teil ist Teilhabe am Leiden. Denn er sagt, ich möchte dich erkennen, das heißt die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Die Gemeinschaft, die Teilhabe an seinen Leiden. Eigentlich funktioniert das doch so, dass man sagt, gut, also wenn wir den Sieg von Jesus erfahren, Teilhabe an seiner Auferstehungskraft und diese überwindende Kraft seines Sieges, das ist toll, das wollen wir und da gut, lassen wir uns sagen, etwas mehr Bewegung darf in die Kiste ruhig rein, Friedhofsruhe ist vielleicht nicht die Endstation. Aber das andere, dass es dann mal ganz unter die Räder geht und dass die Schmerzen ganz groß werden, körperlich und seelisch und sozial, das halten wir doch eher dann für ein Missgeschick, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Glauben. Wie kann Gott sowas zulassen? Warum muss ich das erleben? Und Paulus sagt, nein, das ist keine Infragestellung des Weges mit Jesus, wenn es mal ganz schmerzhaft wird, sondern das ist Programm, das zweite Teil des Programms. Jesus erkennen heißt zwei Schienen. Das Gleis hat zwei Schienen. Und kein Zug fährt auf einer Schiene, außer da dem Transrapid, den sie nicht so richtig hingekriegt haben. Aber sonst hat eine normale Eisenbahn ein Gleis, zwei Schienen. Das eine ist die Kraft der Auferstehung, das andere ist die Teilhabe an seinen Leiden. Das ist Programm. Wieso, sagt man, ist das Programm? Ja, Jesus hat das von Anfang an für sich gesagt und für seine Nachfolger. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gelegt wird und stirbt, bleibt es allein. Nur wenn es so beerdigt wird, bringt es viel Frucht. Das heißt, das Erfolgsrezept des Lebens von Jesus war das Sterben. Der Weg zum Kreuz, der Auferstehung. Und in Johannes 12, 24, wo er diesen Satz vom Weizenkorn sagt, steht ausdrücklich, dass das eine Beschreibung ist, auch für die Jünger, auch für die Nachfolger. Das heißt, unser Leben soll erfolgreich sein. Es soll eine Vermehrung der Frucht sein, also des Lebens aus Gott, das wir empfangen haben, soll sich vermehren. Und Jesus sagt, das geschieht nur durch Beerdigung. Wer will schon gern beerdigt werden? Deshalb ist das auch so schwierig mit der Verkündigung des Evangeliums in unserem Land. Wer will schon gern gekreuzigt werden? Es gibt aber kein neues Leben, ohne dass wir mit Christus gekreuzigt werden und begraben werden und so teilhaben an seiner Auferstehung. Aber bieten Sie mal dem spirituell hungrigen Zeitgenossen, dem Wohlstandsbürger in Deutschland, der kapiert hat, das kann nicht alles gewesen sein, es muss da noch mehr geben als Daimler und eine Villa im Tessin. Was können wir denn sonst noch machen und so, und, gibt es spirituelle Angebote. Bieten Sie dem mal an und sagen, hätte mal einen Vorschlag. Mit Jesus gekreuzigt werden. So aufgehängt und verbluten und ersticken. Das ist der Anfang des neuen Lebens. Ist doch kein Wunder, dass die Leute das nicht mögen. Und dass da alle daran arbeiten, wie kann man denn dieses Evangelium ein bisschen marktgerecht zurechtbasteln, damit die Kunden es einem abkaufen. Aber wir haben nichts zu verkaufen. Wir sind keine Kaufleute. Wir betreiben keinen Supermarkt. Und bei uns kann der Kunde nicht König sein, sondern wir dienen den Menschen, die gerettet werden müssen. Und Rettung geht nur über dieses Kreuz. Und Frucht bringen im Leben geht nur über dieses Weizenkornweg. Sterben, leiden. Der große Satz der Kirchengeschichte kommt von dem Tertullian, nordafrikanischen Christen, und der hat gesagt, Semen est sanguis Christianorum. Das ist Saatgut, das Blut der Christen, die als Zeugen sterben für ihn. Und wenn eine Generation das vor Augen geführt bekommt, dass das die Wahrheit ist, muss man nicht in die Geschichte gehen, sondern sie müssen die heutige Gegenwart der Welt betrachten. Das Land, in dem die Christenheit am rapidesten wächst, ist China. Vor 50 Jahren galt in China noch das Prinzip, dass Christentum ausgerottet werden sollte. Man hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg alle ausländischen Missionare rausgeschmissen, radikal. Und dann schrumpfte die Zahl der Christen aufs Geringe. Und Mao Zedong, Kulturrevolution, die haben alles getan, um christlichen Glauben, Christen total auszurotten. Heute wächst die Christenheit in China in einem dramatischen Maße. Man schätzt konservativ zwischen 80 und 140 Millionen. Das sind mehr als im ganzen deutschsprachigen Europa Namenschristen, also nominelle Mitglieder irgendwelcher christlichen Kirchen zusammen existieren. Und jede Woche werden neue Kirchen eröffnet, obwohl gerade die Regierung in China einen 10-Jahres-Plan beschlossen hat. Ein Jahr lang haben sie Bestandsaufnahme gemacht, wo gibt es die nicht registrierten. Man darf das ja, wenn man sich registrieren lässt, aber ganz viele wollen das nicht, weil sie sich beugen wollen der Regierung. Jetzt ein Jahr lang ein Programm Registrierung der Gemeinden, die sich nicht registrieren lassen, dann 10 Jahre Arbeit daran, dass die entweder sich registrieren lassen oder geschlossen werden. Das heißt, es gibt ein absolutes Druckprogramm im Augenblick wieder. Auf der einen Seite Freiheit, auf der anderen Seite aber überhaupt kein Honeymoon, um wirklich Christen zu begrenzen, unter Kontrolle zu halten, und es explodiert. Da hat man keine Vorteile. Und trotzdem sagt man heute, dass bis in die Wirtschaft hinein Christen dynamisch die Leitung übernehmen, mit einer Perspektive, die unglaublich ist. Oder schauen Sie nach Nordnigeria. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Zeitung verfolgen. Ich hoffe, dass Sie es verfolgen. Es ist ja jede Woche wieder dran. Im Norden Nigerias sind in dem letzten Jahr, ich weiß nicht, wie viele hundert Christen ermordet worden. Ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich jetzt Leiter des CVM in Deutschland, dort gelegentlich gewesen bin, in der Stadt Jos, in einem der nördlichen Staaten. Und das ist eine ganz dynamische Christenheit dort. Als ich da in 80er Jahren war, weiß ich noch, wie ich mit einem Kirchenpräsidenten redete, der Equa Church, der mir erzählte, dass sie gerade in ihrer Synode den 600. Missionar ins Ausland geschickt hatten. Letzte Woche, das war einer nach Brasilien. Also sie schicken, die großen Missionsgesellschaften sind heute auf der südlichen Halbkugel. Und jetzt vor kurzem hörte ich eine Ansprache, Gott sei Dank, man kann das ja im Internet ganz live dann sehen, bei einer großen Weltmissionskonferenz in Kapstadt war das im vergangenen Jahr. Der Erzbischof Benjamin Quashie, er war vor kurzem in Deutschland, hielt eine Rede dort auf dem Kongress. Er hat ein schweres Leben. Seine Frau haben sie ihm fast totgeschlagen. Die brauchte ein Jahr lang, um ihr Augenlicht wieder zu gewinnen und überhaupt, dass sie überwindet, dass sie lebt, ist ein Wunder. Dann sind sie gekommen und wollten ihn erschießen. Und dann hat er gesagt, hier bin ich, gebt mir noch einmal Zeit zu beten. Er hat gesagt, bete du ruhig. Dann hat er sich auf den Boden gelegt und gebetet. Und als er den Kopf drehte, war die Hütte leer. Da hatten die Typen mit den Knarren haben so Angst, eine mysteriöse Angst bekommen und waren weggelaufen. Er hat überlebt. Benjamin Quashie hielt eine Rede und die war sehr kritisch für Westeuropa. Der Mann ist sehr klug, der hat seine Doktorarbeit in England geschrieben, ein blitzgescheites Gehirn. Er ist Erzbischof der anglikanischen Kirche in Nordnigeria, in einer wirklichen, lebendigen Kirche. Und dann hat er gesagt, ich habe drei Kritikpunkte an den Kirchen in Europa. Sie haben ihre Mitglieder systematisch geimpft, hat er gesagt. Gegen dreierlei. Das scheinen die nicht mehr zu kennen, weil sie dagegen geimpft sind. Er sagt, das erste ist die Freude, das zweite ist die Leidenschaft. Und das dritte ist die Kühnheit, das Evangelium von Jesus zu verkünden. The joy and the passion and the boldness to proclaim the gospel of Jesus. Das heißt, die Dynamik, die die Gräber sprengt, ist nicht das dort, wo problemloses Leben ist, wo die Leute reich sind, wo alle im Beifall klatschen, wo es keinen Widerstand gibt, sondern heute da, wo gelitten wird, wo gestorben wird für Jesus. Am letzten Sonntag waren es genau 1000 Tage, dass Yousef Nadarkhani in Rasht, etwas nördlich von Teheran, in seinem Gefängnis auf seine Hinrichtung durch Erhängen wartete. Sie haben seine Geschichte hoffentlich gehört. Das ist eine der wenigen Ausnahmen von verfolgten Christen, die auch durch die öffentliche Presse gegangen sind. Und Frau Merkel und der Generalsekretär der UNO haben sich bei der iranischen Regierung dafür eingesetzt, die sich natürlich direkt darum kümmert. 2010, der Mann ist Yousef Nadarkhani, ist 34 Jahre alt, verheiratet, hat zwei kleine Jungs als Kinder. Und war der Pastor einer mehr oder weniger im Untergrund lebenden Gemeinde von 350, 450 Christen. Was hochinteressantes. Es ist die Generation der zwischen 25-Jährigen und 35-Jährigen Iraner, die sich heute in beträchtlicher Zahl zu Jesus bekehren. Ich habe in der letzten Woche, ich hatte in Fürth eine Pro-Christ-Woche, und am letzten Abend bekehrte sich eine Muslima aus dem Iran, eine junge, intelligente Akademikerin und Frau. Und daneben stand eine andere Frau und dann erzählten sie mir ihre Geschichte. Dann sage ich, das ist eine Repräsentantin. Da sind Hunderte heute, die Schnauze derartig voll haben von dem, was sie erleben, in einem hasserfüllten, verlogenen System, das in ihrem Land erleben. Und die einen Hunger nach Jesus haben. Und die, obwohl ihr Leben auf dem Spiel steht, sich in Hauskreisen treffen. Da sind die Hauskreise keine gemütliche Hagebuttentee- und Salzstangenkreise, sondern weil man überhaupt nichts anderes machen kann, als unter Einsatz seines Lebens Jesus nachzufolgen, trefft man sich ihm verbunden. Yousef Nadarkhani wurde verurteilt zum Tode durch Erhängen weil er vom Islam abgefallen war. Er beteuerte im Prozess, dass er eigentlich nie wirklich Muslim gewesen sei, formal schon, aber habe das nie geglaubt. Dann haben sie ihm ein Jahr nach dem Todesurteil eine Frist gegeben, er könnte dem Glauben absagen. Dann haben sie ihn formell gefragt und haben gesagt, du kannst nach Hause gehen, wenn du deinem Glauben absagst und zum Islam zurückkehrst. Und er hat gesagt, ihr braucht mich nicht weiter zu fragen. Ihr braucht mich nicht weiter zu fragen. Ich werde ihm, Jesus, folgen. Das heißt, das ist, was Paulus sagt. Ich möchte teilhaben an deinem Leiden und so deinem Tode gleichgestaltet werden. So will ich zum Ziel kommen der Auferstehung. Wachstum der Gemeinde geschieht nicht durch problemlosen Reichtum mit tollen Methoden und Strategien und Marketinganwendung, sondern das Blut der Zeugen ist der Samen der Christen. Das ist alles leicht gesagt und ist ja auch erschütternd, wenn man so Geschichten erzählt. Nur Sie und ich, Sie wissen, dass es nicht billig ist, dem Paulus dieses nachzusprechen. Ja, das will ich. Jesus, ich will dich erkennen. Die Kraft deiner Auferstehung. Und die Teilhabe an deinen Leiden und deinem Tode gleichgestaltet werden. Dass ich so gelange zu der Auferstehung der Toten. Ich lade Sie ein, dass wir zu ihm beten, der unser Leben errettet hat, der König aller Könige ist und der kommen wird in Herrlichkeit und der heute der Retter ist, der sich sehnt danach, dass Menschen ihn kennenlernen und der uns als seine Zeugen gebrauchen will, so mit dem, was wir können, in der Verschiedenheit unserer Begabungen, ihm dienen und sagen, ja Herr, nimm mein Leben, säe mich ein in den Boden dieser Welt. Ich will das Weizenkorn sein, das aus deiner Kraft die Frucht bringt. Herr, wir beten dich an. Wir sagen dir, dass das alles viel zu groß und zu tief ist für unser Leben, so verwöhnt ist im Schönen, im Wohlstand, der Bequemlichkeit. Und doch ist unser Herz erfüllt von Sehnsucht, dass du uns neu ergreifst, dass wir dich wirklich kennen. Danke für das, was gestern war, aber nun sei heute und morgen mit uns neu unterwegs. Fülle unser Leben in der Kraft deines Geistes. Zünde an das Feuer deiner Liebe. Gib die Dynamik der Hoffnung. Und die Entschlossenheit des Zeugengeistes, dass wir Grenzen sprengen, dass Gräber gesprengt werden. Wir danken dir, Herr, dass du so mit uns unterwegs sein willst. Darum beten wir das Gebet des Reiches Gottes, das Jesus uns gegeben hat, jetzt bitte gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.